Ja, gibt es etwas, das euch heilig ist? Das können ja ganz kleine Dinge sein, Gewohnheiten, die Dusche am Morgen, die Sportschau am Samstag. Dinge, von denen ihr wisst, ohne das würde mir echt was fehlen. Oder das bedeutet für mich Lebensqualität. Heilig. Was ist dir heilig? Heilig, da steckt das Wort Heil drin. Heil im Sinne von ganz, also ungeteilt, unbeschädigt sozusagen, original verpackt. Das weist auf so einen auf einen Idealzustand. Durch meine Kinder kenne ich ein ganz merkwürdiges Genre von Videos auf YouTube und Co., das unter dem Stichwort Unboxing läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da sieht man dann so Jünglinge, die ihre User Experience, also ihr Gefühl kommentieren, wie es beispielsweise ist, irgendwie so ein neues Telefon auszupacken. Dann sind die ganz fröhlich und sagen, das ist jetzt sehr, sehr großartig. Das ist ein heiliger Moment für manche Menschen, wenn man da von so neuen Geräten die Folie abknibbelt. Ja, vielleicht hat das Neue so eine Aura, die aus dem Makellosen und noch Unberührten resultiert. Und sowas lässt sich verstehen als so eine Art säkulare Form der Sehnsucht nach dem Heiligen, nach einem Ort, wo die Dinge ganz sind, nicht deformiert, nicht verstümmelt, nicht krank, wo alles so perfekt ist, wie der, den wir mit Perfektion schlechthin assoziieren. Gott, das Höchste, das Vollkommenste, was sich denken lässt. Wir haben in unserer Welt aber auch andere, wie soll ich sagen, weichere Symbole für das Heilige, das ungeteilte Ganze. Ein wichtiges Ding da ist die Rede von dem, was wir Heimat oder Zuhause nennen. Orte, die in unserer Erinnerung fast so was Wehmütiges haben, was fast Magisches. Zuhause. Die besonderen Gerüche, die Farben, vielleicht das Knarzen der Treppe, das Lichtspiel der Schatten im Garten, was auch immer. Wir hatten ja in der Vergangenheit hier öfter mal diese Geschichte vom verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, nach langen Wirrungen. Was wir uns dabei klar machen müssen, Jesus erzählt mit seinem Gleichnis nicht nur die Geschichte einer individuellen Erlösung, sondern die Geschichte der gesamten Menschheit. Wir Menschen ziehen, wenn wir so unsere Lebensentwürfe machen, gleichsam in ein fremdes Land, ein unbekanntes Territorium, weil wir uns davon ein besseres Leben versprechen. Manches klappt, aber wir erleben auch herbe Enttäuschungen und erinnern uns dann an das gute Essen im Hause des Vaters. Im Elternhaus, nicht? Und das bedeutet, in all den Täuschungen und Enttäuschungen unseres Lebens schwingt immer auch diese Sehnsucht mit nach Zuhause, was auch immer das ist. Vielleicht sogar einem anderen Zuhause, als wir es persönlich hatten. Zuhause, ein wahnsinnig aufgeladener, so ein Sehnsuchtsort. Wie aufgeladen realisieren viele nach Weihnachten, wenn man enttäuscht abfährt, weil es wieder nicht dieses ideale Familientreffen war, was man sich mit der Rückkehr ins Elternhaus innerlich erhofft hatte. Ja, es liegt ein Geheimnis über der Rede vom Zuhause, das eigentlich das Geheimnis der Schönheit und des Heils ist. Beim Denken an schöne Dinge fallen uns bestimmte Augenblicke der Vergangenheit ein. Aber wenn wir zu diesen Orten oder Dingen zurückkehren, finden wir die Schönheit nicht, weil die Orte und Dinge in Wirklichkeit lediglich ein Hinweis auf diese Schönheit sind. Das sind Wegweiser. Die Schönheit war nicht in ihnen, sondern sie kam nur durch sie, und zwar in Form der Sehnsucht, die bei uns ausgelöst wird. Und in diesen Momenten sind sie nur Bilder für das, was wir uns wirklich wünschen. Wenn wir sie für die Sache selbst halten, werden sie zu stummen Götzen, die Herzen ihrer Verehrer brechen. Und ich habe den Verdacht, unser Heimweh ist eine Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit etwas im Universum, von dem wir uns jetzt abgeschnitten fühlen. Das wäre das Heil. nach dem wir suchen. Und so bleiben wir immer auf der Reise, ohne je anzukommen. Unsere Sehnsucht geht gen Eden, da wo alles zur Genüge vorhanden ist, wo es keinen Abschied von geliebten Menschen gibt, keinen Verfall, keine Krankheit. Die Bibel erinnert mit der Geschichte aus dem Garten Eden an jenen heiligen Ort, an der Seite Gottes, wo wir uns ganz fühlen, wo wir Gottes Majestät in uns aufsaugen, wo wir anbeten, ihm dienen und seine unendliche Schönheit erkennen, sie genießen und dann selber auch widerspiegeln. Dort liegt unser Zuhause. Aber dieser Ort ist für uns heute unerreichbar. Wir leben jenseits von Eden, wir wandern wie Kain rastlos über die Erde und denken wehmütig an ein Zuhause, das wir verloren haben. Nicht permanent, aber immer dann, wenn es Streit und Trennung gibt, Verrat und Leid, Krankheit und Tod. Und ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht, die an diese Sehnsucht rührt. Wer letztes Mal da war, erinnert sich vom Zwergwallabend. Ja, es handelt sich um eine Geschichte, Moses gerade mit seinem Volk auf einer Reise in ein zweites Eden, in das gelobte Land, wo wie im Paradies Gott in der Mitte wohnen sollte, wo Milch und Honig fließt. Da schien nun alles den Bach runterzugehen, weil Israel Gottes Namen eben nicht heiligte. Also nicht das tat, was Gott entsprach, was ihn an die Spitze der Wertehierarchie setzte, sondern umgekehrt, das Volk sich mit dem goldenen Kalb so einen eigenen Götzen erschuf, der ihre vordergründigen Bedürfnisse befriedigen sollte. Sichtbar sollte er sein, kraftvoll, beeindruckend und kompatibel zur Gegenwartskultur. Ein Spiegelbild eigentlich menschlicher Idealbilder. Tja, was wäre das heute? Irgendwas Emanzipiertes vielleicht, was Wokes, was Diverses, was Tolerantes, immer irgendwas mit dem Status quo. Da müsste es zumindest sein. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas Zeitgeistiges, etwas politisch, ideologisch Stabilisierendes. Naja, aber Gott, der ist ja ganz anders. Gott ist gerade in seiner Andersartigkeit heilvoll. Und darum sperrt er sich gegen die Heillosigkeit menschlicher Bilder und entzieht sich. Das Heilige ist ja das Ganze. Und wie soll das Heillose daran Anteil haben? Und folgerichtig sagt Gott, nach diesem Vertrauensbruch könnt ihr eure Reise künftig allein fortsetzen. Ihr seid jetzt wieder im Keins-Modus unterwegs. You're on your own. Geht mit dem Kalb, aber geht. Moses entsetzt über diese Heillosigkeit, diese Aussicht, dass sie ganz ohne Gott sind. Am Morgen danach trifft er Gott und begibt sich in einen zähen Verhandlungsmarathon mit ihm, an dessen Ende er eine mutige Bitte formuliert. Im zweiten Buch Mose, 32. Kapitel, wird davon berichtet. Da heißt es, am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Sühne erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich Götter von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir gesündigt hat. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit heimzusuchen gekommen ist. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Also Mose verhandelt mit Gott, ob es nicht doch eine Zukunft für das Volk geben könnte. Und er bietet sich selbst als Stellvertretungsopfer an, denn er weiß, Gottes Heiligkeit würde sich niemals mit der Sünde abfinden. Sie muss gesühnt werden, sie muss ausgeglichen werden. Man kann nicht einfach so tun, als ob es sie nicht gäbe. Israel hatte die Beziehung zu Gott schwer belastet. Sie hatten den Bund einseitig gebrochen. Und jetzt waren sozusagen Vertragsstrafen fällig. Allerdings Moses Selbsthingabe als Kompensation, die lehnt Gott hier ab. Tja, wie könnte es jetzt weitergehen? Wir hören weiter. Der Herr sprach zu Mose, geh, zieh von dann, du und das Volk, das du aus Ägyptenland heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich will vor dir her senden einen Engel und vertreiben die Kanaaniter, die Amoriter, die Hethiter, die Perisiter, die Hiviter und Jebusiter, muss man jetzt nicht kennen, und will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs verzehren. Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid. Und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich, seit sie am Berg Horeb waren. Also Gott lässt keinen Zweifel, Götzendienst ist kein Kavaliersdelikt. Das Volk ist fremdgegangen, könnte man sagen. Und darüber kann man in einer Beziehung ja nicht einfach hinweggehen. Gott und Sünde sind wie Feuer und Wasser. In seiner Heiligkeit hat Sünde keinen Platz. Er benutzt das Bild des heiligen Feuers, das wie in einem Läuterungsverfahren den Feinheitsgrad von Gold erhöht. Und die Pointe, nicht von euch Lumpenpack, würde allerdings nicht arg viel übrig bleiben, wenn man da sozusagen läutern würde. Nicht? Eure Kreditwürdigkeit ist auf null herabgesunken. Das Feuer würde euch einfach vertilgen. Euch fehlt in puncto Beziehungsfähigkeit die Substanz. Ihr habt ja noch nicht mal angefangen, Reue zu zeigen. Tragt immer noch diesen albernen Goldschmuck, der eure Beziehung zu diesem Goldkalb verrät. Bevor ihr nicht echte Zeichen vorlegt, dass euch der Bruch unseres Bundes wirklich leid tut, brauchen wir nicht weiterreden. Trotzdem, mein Vorschlag zur Güte, mich bringen zwar keine 10 Pferde dazu, euch zu begleiten, aber ich schicke Personal, das euch ins gelobte Land führen wird. Das ist der Deal. So, Mose nahm das Zelt, schlug es draußen auf, fern von dem Lager und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er ins Zelt ging. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt. So, dieser Text dürfte systemische Therapeuten in völlige Begeisterung versetzen. Wenn man das hier als systemische Familienaufstellung gestalten würde, das wäre total aufschlussreich. Ist euch das aufgefallen, wie hier die Zerrüttung der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk in Distanzen umgemünzt wird? Nicht Gottes Generalvertretung, diese Stiftshütte, die ist nicht etwa im Lager der Israeliten, nein, die ist fern von dem Lager, die ist sozusagen JWD, wie der Berliner sagen würde, ganz weit draußen. Und dann wird gezeigt, wie das Volk dem Mose lange hinterher blickt, wenn der sich auf den langen Weg zum Zelt macht. Und was sehen sie dann? Nix. Da sind nur Wolken zwischen ihnen und Gott. Die Beziehung ist ihnen im wahrsten Sinne des Wortes schleierhaft. Die Sünde des Volkes hat ihren Kontakt zu Gott völlig zersetzt. Kommunikation, die läuft nun nur noch über diesen Beziehungsmediator, den Mose. Und der verhandelt jetzt weiter. Und dann sagt er zum Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Das sagt Gott. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und ich will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht, das kann man nicht sehen. Und der Herr sprach zu Mose, hau dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Wir reden von den 10 Geboten. Und sei morgen bereit, dass du früh auf dem Berge Sinai steigst und dort zu mir trittst auf dem Gipfel des Berges. Und lass niemanden mit dir hinaufsteigen. Es soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen Berge. Auch kein Schaf und Rind, lass weiden gegen diesen Berg hin. Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm, und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig, und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis in die dritte und vierte Generation. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, habe ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach, siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Ich habe uns diesen langen, langen Text mal in Gänze vorgelesen, weil wir hier an Mose im Gegensatz zum Tun des Volkes vorher ersehen können, was es bedeutet, den Namen Gottes zu heiligen. Wie wir es ja auch im Vaterunser beten, nicht dein Name werde geheiligt. Das bedeutet in erster Linie Gott beim Wort nehmen, ihn auf das festnageln, was er von sich zeigt, offenbart, was er versprochen hat. Und diese Zuversicht, die veranlasst Mose, mit Gott zu verhandeln wie auf dem Basar. Er sagt ihm gleichsam, hör mal, wenn du jetzt hier abbrichst, dann wird alle Welt in Zweifel ziehen, dass du ein gnädiger Gott bist. Dieser Tag unseres größten Scheiterns ist der Moment, wo du Gott aller Welt klar machen kannst, dass du bereit bist, Gnade walten zu lassen. Dein Name ist doch Programm und da nehme ich dich beim Wort. Genau das bedeutet es, Gottes Namen zu heiligen, Gott sein zu lassen, ihn beim Wort zu nehmen, ernst zu nehmen, dass sein Name, die Art und Weise, wie er sich uns vorstellt, dass das Programm ist. Nicht sich irgend so einen Gott zu kneten, der unseren Wünschen entspricht und dann schlechterdings ja nur ein stummes Fantasieprodukt sein kann. Nein, Gott hat einen Namen und der ist Programm. Der Gott am Dornbusch, der sich als Gott der Väter und der Geschichte zeigt, der sein Volk durch die Zeit führt. Oder jetzt hier, wo er sich gnädig und gerecht offenbart. Tja, und dabei erkennen wir auch eine ganz paradoxe Wahrheit. Das Volk, das sich seinen Götzen schafft, ein Kalb, das alle Sehnsüchte nach Kraft, Vitalität und Fruchtbarkeit bündelt, zudem ein Opfer an den Zeitgeist bzw. die herrschende Leitkultur ist. Nicht, denn die Kananäer, die haben rein zufällig auch ein Stierbild angebetet. Nicht? Dieses Volk, das hat jetzt trotz aller Volkstümlichkeit nicht etwa ein ganz heißes Gebetsleben, wie man ja meinen sollte. Jetzt haben sie endlich den Gott nach ihrem Bilde. Nein, nein, die stehen blöd und sprachlos so außen vor. Während Mose ewig lange aus dem Lager herausgehen muss, damit im Zelt der Begegnung dann endlich die Post abgehen kann. Weil da nämlich ein lebendiger Gott auf ihn wartet, ein wahres Gegenüber, der mit Mose redet, der ihm wirklich was zu sagen hat. Und zwar nicht etwa, indem er ihm nach dem Mund redet. Der ist zwar gnädig, das findet das Volk ja auch nett, aber der ist auch gerecht. Der sagt nicht Schwamm drüber oder kann ja mal passieren, sondern der sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und solange ihr das nicht seid, haltet ihr besser Abstand, weil meine leidenschaftliche, nach Gerechtigkeit trachtende Gegenwart für euch ein bisschen zu heiß ist. Heilig sein heißt, programmgemäß, auftragsgemäß zu handeln, wie es der Gottesname erfordert, der ja, wie gesagt, Programm ist. Man könnte auch sagen, bundesgemäß, denn Gott hat seinem Volk ja einen Bund, einen Pakt vorgeschlagen. Wie lautet der? Ich bin euer Gott und sorge für eure Freiheit. Hier sind 10 Gebote, die befolgt ihr, das hilft euch nämlich dabei. Und dann bleibt ihr frei. Das ist eure Aufgabe. Und wir lernen weiter von Mose, dass er es bei dem bloßen Gespräch nicht belässt. Er geht aufs Ganze, aufs Heilige. Dein Name werde geheiligt. Mose will Gottes Angesicht, seine zugewandte Seite erleben. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über mir. Kennt ihr den Satz? Das ist der Segen. Das Leuchten der Herrlichkeit Gottes will Mose sehen, diesen Glanz von Eden. Das Zuhause, das nicht nur eine Sehnsucht ist. Hier sehen wir diese Suchbewegung des Gebetes. Und wer diesen Geschmack von Gottes Heiligkeit erfährt, diese nur in Gott vorhandene Einheit von Güte und Gerechtigkeit, die wir sonst auf dieser Welt nirgendwo finden können. Wer das erlebt hat, der will mehr. Der sucht Gott selbst. Der will nicht nur etwas von ihm in irgendein gelobtes Land geführt zu werden, sondern der kapiert, dass das eigentliche Geschenk des Lebens ein Leben an der Seite des lebendigen Gottes ist. Tja, umso verstörender, dass Gott dann sagt, geht nicht, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn wenn Gott und Mensch sich treffen, dann muss einer von beiden sterben. Und so sieht Mose Gott nur an sich vorübergehen. Gottes Heiligkeit wäre für ihn unerträglich. Im Angesicht Gottes spürt der Mensch seine Sterblichkeit, seine Verfallenheit. Diese Erfahrung zieht sich durch die ganze Bibel. Die Sehnsucht nach Schönheit und Ganzheit, die bleibt. Sie bleibt ein Wunsch, eine Sehnsucht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jeder Gottesdienst endet mit diesem Satz. Mehr geht nicht? Ehrlich nicht? Doch. Gott hat noch einen anderen Namen. Jeschua, zu Deutsch Hilfe, Rettung. In gräzisierter Form Jesus. Gottes Name ist immer Programm. Dein Name werde geheiligt, bedeutet programmgemäß, Gott ist Rettung. Also lebe entsprechend, lass dich retten. Wie soll das gehen? Paulus sagt mit Anspielung auf unseren heutigen Predigttext im 2. Korintherbrief an der Stelle, Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat es auch in unserem Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu erkennen. In Jesus hat Gott sich nun doch ins Angesicht schauen lassen. Und auch hier bleibt der Satz bestehen, wenn der heilige Gott und der todverfallene Mensch aufeinandertreffen, muss einer von beiden sterben. Jesus stirbt, damit wir leben und Gottes Angesicht schauen dürfen. Gerechtigkeit und Gnade finden zusammen, werden ganz, werden eine Einheit, damit wir diese Heiligtümer des Lebens empfangen, die Schönheit der neuen Schöpfung, die neue Heimat, das ewige Zuhause beim Vater im Himmel, das Heil und den Segen, den wir auch heute wieder erbitten werden. Das ist so eine Art erste Anzahlung auf diese Heiligtümer des Lebens. Sie werden dem zugesagt, der unter dem Schutz des Gottes lebt, der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände. Amen.